Heute ist Montag, der 18.8. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Wir sprechen heute über das Treffen zwischen Putin und Trump in Alaska. Dann schauen wir uns den Generalstreik in Israel an und dann gibt's noch die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, wir beginnen natürlich mit dem Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem US-Präsidenten Trump am Freitag in Alaska. Dort haben beide über mögliche Friedensverhandlungen zur Beendigung des russischen Angriffskrieges gesprochen. Seit Trumps Amtsantritt im Januar inszeniert er sich immer wieder als Friedensstifter, egal ob im Nahen Osten oder auch im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Für Trump bietet das ja irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit, auch von seinen eigenen innenpolitischen Problemen abzulenken. Tja, für das Treffen hat sich Trump richtig ins Zeug gelegt. Bei dem Treffen hatte man schon eher das Gefühl, dass es sich da um einen Staatsakt handelt. So gab es dann für Putins Empfang aus dem Flugzeug einen roten Teppich, an dessen Ende Trump stand und ihm immer wieder applaudierte. Ja, das hat alles schon ganz schön freundschaftlich gewirkt. Und beide sind dann auch ungewöhnlicherweise zusammen in der Limousine von Trump zum Tagungsort gefahren. Wie gefährlich diese Bilder sind, ist sich Trump anscheinend nicht so richtig bewusst. Der Demokrat Chris Murphy spricht in diesem Zusammenhang von einer Legitimierung von Kriegsverbrechen. Er hat gesagt, dass Trumps Vorgehen Autokraten weltweit das Gefühl vermittle, ungestraft gegen das Völkerrecht verstoßen und ZivilistInnen töten zu können. Gleichzeitig bleibe ihnen dennoch die Möglichkeit, sich mit dem amerikanischen Präsidenten zu treffen. Ja, und Putin nutzt diese Bilder für sich. Er erinnert euch bestimmt noch daran, dass es Ende Februar ein Eklat im Weißen Haus zwischen Putin, seinem Vizepräsidenten Vance und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky gegeben hatte. Bei dem damaligen Treffen soll es eigentlich um eine Unterzeichnung für eine Rohstoffpartnerschaft gehen. Stattdessen hatten Trump und Vance Zelensky vor laufenden Kameras bloßgestellt, worauf das Treffen nach knapp 40 Minuten abgebrochen worden ist. Gerade im Vergleich zum jetzigen Treffen zwischen Trump und Putin wird deutlich, welche Signalwirkung von diesen Bildern ausgeht. Dazu kommt auch noch, dass bei dem Treffen zwar über die Ukraine gesprochen, sie selbst aber nicht dabei sein durfte. Das Treffen soll knapp unter 3 Stunden lang gewesen sein. Zu neuen Ergebnissen ist es dabei aber nicht gekommen. Und im Anschluss und zum Ende eigentlich gab es eine Pressekonferenz. Und da hören wir jetzt mal rein.
Wir finden es sehr gut, dass Herr Präsident Trump sich jetzt auch darum bemüht, den Konflikt zu lösen. Er ist auch sehr bemüht, die geschichtlichen Zusammenhänge zu verstehen, und er sagt, dass diese Situation der Ukraine, was nie jemand wirklich berücksichtigt hat, eine große Gefahr ist für uns, für die Russische Föderation. Wir haben ja mit der Ukraine die gleichen Wurzeln, und was geschieht, ist eine wirkliche Tragödie. Wir brauchen eine Antwort dafür. Zugleich sind wir davon überzeugt, dass zur Lösung und eines zu einer langfristigen Lösung wir tatsächlich die Grundursachen dieses Konfliktes bekämpfen müssen, und dann wir stehen natürlich auch für die Sicherheit in Europa und den Weltfrieden ein, und ich bin einverstanden mit Herrn Präsident Trump. Wichtig ist, dass die Sicherheit der Ukraine auch gewährleistet sein muss. Ich möchte hoffen dürfen, dass die Vereinbarung, die wir getroffen haben, tatsächlich uns diesem Ziel näher bringt und uns den Frieden in der Ukraine auch näher bringt. Wir hoffen, dass die europäischen Länder das konstruktiv begleiten werden und nicht die Versuche unternehmen werden, jetzt hier den Fortschritt zu torpedieren.
Und den Teil von Trump, den hören wir uns auch mal an.
Und ich glaube, wir hatten ein sehr produktives Zusammentreffen. In vielen Punkten sind wir einer Meinung, vor allen Dingen bei den großen Themen. Wir haben in einigen Punkten noch nicht alles erreicht, was wir wollten, aber das werden wir auch noch schaffen. Wir haben uns vereinbart, ich werde die verschiedenen Leute anrufen, Präsident Zelensky zum Beispiel, und ihm berichten. Ich werde über das Gespräch von heute, ich werde die NATO anrufen, und Zelensky muss dann auch im Prinzip auch dazu stehen, was jetzt hier John Ratcliffe und Marco Rubio und unser Team hier an Großartigem geleistet haben.
Ihr habt es gehört, obwohl kein Deal zustande gekommen ist, haben Trump und Putin die Gespräche als produktiv bezeichnet. Auch wenn Trump keine Details genannt hat, hat er erklärt, dass es nur wenige Punkte gäbe, bei denen er und Putin sich uneinig seien. Ich hätte jetzt eingeworfen, vielleicht der Krieg in der Ukraine, aber sei es drum. Laut Trump gäbe es deshalb weiterhin die Möglichkeit, dass es nochmal zu einem Deal kommen könnte. Ja, dass es nicht direkt dazu kommt und damit auch zu keinen Friedensverhandlungen, das ist vor allem für Putin erfreulich, denn dadurch kann Russland seine Militäraktion weiter intensivieren, um die Front in der Ostukraine zu verschieben. Parallel dazu stellt Putin zwei neue Armeeeinheiten auf, die in wenigen Wochen einsatzbereit sein sollen. Selenskyj ist darüber besorgt. Bereits bei seinem Besuch bei Bundeskanzler Merz in Berlin am Mittwoch hat er gewarnt, dass er schon im Oktober eine große russische Militäroffensive erwarte. Am Samstagmorgen, amerikanische Ortszeit, da haben Selenskyj und auch andere Staats- und Regierungschefs aus der EU von Trump Informationen zum Treffen erhalten. Von den Gesprächen hat Selenskyj auf seinen sozialen Medien berichtet. So soll er zuerst für eine halbe Stunde allein mit Trump geredet haben, bevor das Gespräch mit den europäischen Partnern erweitert wurde. Das Gespräch mit Trump hat Selenskyj dabei als lang und substanziell beschrieben. Im Austausch mit den europäischen Partnern hat Trump dann gesagt, dass er gemeinsam mit ihnen Sicherheitsgarantien an die Ukraine zusichern wolle. Am Samstag wurde dann auch bekannt, dass Selenskyj heute nach Washington fliegen wolle. Das wurde von Trump auf seiner Social-Media-Plattform bestätigt. Trump hat ergänzt, dass es bei dem Treffen zwischen ihm und Selenskyj um die Vorbereitung für ein weiteres Treffen zwischen Trump, Selenskyj und Putin gehen könnte. Ob das wirklich zustande kommen wird, ist fraglich. Beim Treffen am Freitag soll über diese Möglichkeit nämlich nicht gesprochen worden sein. Am Samstag haben dann auch die europäischen Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. In ihrem Statement bekräftigten die europäischen Politiker die Unterstützung der Ukraine im Konflikt mit Russland. Sie fordern Sicherheitsgarantien für die Ukraine, betonen dessen Souveränität und das Recht, über ihr Territorium und seinem EU- und NATO-Weg selbst zu entscheiden. Gleichzeitig haben sie aber auch angekündigt, den Druck auf Russland durch Sanktionen und wirtschaftliche Maßnahmen aufrechtzuerhalten, bis ein dauerhafter Frieden erreicht ist, und unterstreichen die unerschütterliche Solidarität mit der Ukraine. Am Sonntag wurde dann auch verkündet, dass an dem Treffen noch weitere Personen teilnehmen werden. Unter anderem sollen dazu Merz, der französische Präsident Macron und der NATO-Generalsekretär Rutte nach Washington reisen. Laut dem Sprecher der Bundesregierung Stefan Cornelius soll es bei den Gesprächen in Washington vor allem um die weitere Unterstützung der Ukraine, territoriale Fragen und Sicherheitsgarantien gehen.
Werbung.
Ihr Lieben, ich habe heute zwei richtig gute Tipps für euch. Und zwar möchte ich euch zwei Produkte vorstellen, die bei mir wirklich einen Unterschied gemacht haben. Und zwar, passt auf, in meiner Waschroutine, also bei meiner Kleidung. Ich mache ja zurzeit etwas mehr Sport als sonst. Und vielleicht kennt ihr das ja auch, nicht nur bei Sportkleidung oder auch bei anderer Wäsche, dass die manchmal einfach nicht so frisch riecht, obwohl sie ja eigentlich gewaschen ist. Und ich habe einen Gamechanger dafür gefunden. Und zwar ist das Hygiene-Silbertuch von HK. Das gebt ihr einfach mit in die Waschtrommel rein und das entfernt dann Bakterien und schlechte Gerüche schon ab 20 Grad. Ganz ohne, dass ihr das heiß waschen müsst oder dass es aggressive Chemie gibt, und es gibt auch keinen extra Aufwand. In dem Tuch sind nämlich Silberionen, die Bakterien in der Kleidung abtöten und dann verhindern, dass die sich auch neu festsetzen. Das wirkt wirklich bei jeder Wäsche wieder und hält dann bis zu 150 Waschgänge. Spart Energie, schont die Fasern, ja, und sorgt eben für hygienisch saubere Wäsche. Und wo wir schon beim Thema Sport sind, da gibt es noch einen HK-Liebling von mir, und zwar extra für Funktionstextilien wurde von HK ein Sportwaschmittel entwickelt. Also damit kann man alles waschen, was atmungsaktiv, elastisch oder wasserabweisend ist. Andere Waschmittel können vielleicht Rückstände hinterlassen, die Kleidung auf Dauer beschädigen, und das HK Sportwaschmittel, das schützt die Fasern und erhält die Eigenschaften, ganz ohne, dass es einen Weichspüler gibt, aber eben mit einem hautfreundlichen, frischen Duft. Ja, und das alles zusammen steht dann auch für den HK-Effekt. Sauberkeit, die sich wirklich gut anfühlt, weil wir wissen, dass die Produkte wirksam, hautfreundlich und nachhaltig sind. Keine aggressiven oder allergieauslösenden Stoffe, sondern Reinigung mit einem wirklich guten Gefühl. Wenn ihr diesen tollen HK-Effekt jetzt vielleicht selbst erleben wollt, dann schaut doch mal auf hk.com vorbei. Dort bekommt ihr mit meinem Code INFORMANTIN15 15% Rabatt auf das komplette Sortiment, auch auf reduzierte Produkte. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wir schauen nach Israel. Dort findet gerade ein Generalstreik statt, an dem Sonntag tausende Menschen in Israel teilgenommen haben. Ausgelöst wurden die Streiks durch die Nachricht des Sicherheitskabinetts in Israel, dass die militärische Operation in Gaza ausgeweitet werden solle. Ziel des Streiks ist, Druck auf die israelische Regierung auszuüben, um eine Einigung mit der Hamas zu erreichen und die im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freizubekommen. Noch immer sollen sich 50 Geiseln in Gaza befinden. Zur Durchsetzung ihrer Forderungen blockierten die Demonstrierenden Straßen und zentrale Verkehrswege, darunter die Autobahn zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Außerdem blieben Unternehmen, Geschäfte und Cafés an diesem Tag geschlossen, während Bilder der noch gefangenen gehaltenen Geiseln verteilt wurden. Dass der Generalstreik ausgerechnet am Sonntag stattfand, hängt mit der israelischen Arbeitswoche zusammen, die sonntags beginnt. Während des Streiks soll es zu erheblichen Staus gekommen sein. Einige Protestierende sollen Reifen angezündet haben, während in Tel Aviv auf dem Platz der Geiseln eine große Flagge mit Bildern der Geiseln gezeigt wurde. Auch die Polizei ist eingeschritten und soll 32 Menschen festgenommen und in Jerusalem Wasserwerfer eingesetzt haben. Kritik am Generalstreik ist natürlich von der israelischen Regierung gekommen, zu den Forderungen, den Krieg schnell zu beenden. Da hat Netanyahu gesagt, dass dies ohne einen vollständigen Sieg über die Hamas nicht möglich sei. Andernfalls würden die Geiseln noch langsamer freikommen. Zudem bestehe die Gefahr, dass sich die Ereignisse vom 7. Oktober wiederholen könnten. Ägypten, Katar und die USA, die arbeiten ja seit Monaten an einer Vermittlung zwischen Israel und der Hamas. Und Anfang des Jahres konnten dadurch zeitweise ein Waffenstillstand erreicht werden, der an einen Austausch von israelischen und palästinensischen Geiseln gekoppelt war. Ja, und ob und wann es erneut zu einem Waffenstillstand oder einer Beendigung des Krieges kommen könnte, das ist bis jetzt unklar. Wir brauchen Sie, die Good News. Der Ausbau des Glasfaser-Internets in Deutschland geht schneller voran als bislang prognostiziert. Nach Angaben des Bundesverbands Breitbandkommunikation lag Ende Juni in 24,3 Millionen Haushalten, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen Glasfaser in den Straßen, was einer Abdeckung von 52,8% entspricht. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs von fast 10%. Und seit Mitte 2022 hat sich die Verfügbarkeit damit verdoppelt. Damit wurden die Ziele der früheren Bundesregierung übertroffen, die bis Ende 2025 eine Abdeckung von 50% angestrebt hat. Derzeit nutzen etwa 12,6 Millionen Haushalte und Einrichtungen aktiv das Glasfasernetz, was einen Anteil von 27% entspricht. Gleichzeitig ist aber auch betont worden, dass der flächendeckende Ausbau noch Jahre dauern wird. Die letzten Meter zu den einzelnen Gebäuden seien besonders aufwendig und teuer. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.